Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kopfsalat. Ich war ja leider letzte Woche krank, aber Frank hat die Stellung gehalten und wie ich finde, eine wirklich famose Folge aufgenommen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt im Anschluss nach dieser Folge. Frank, worüber habt ihr letzte Woche eigentlich gesprochen?
Also ich habe mit Gianni Jovanovic gesprochen, er ist ein Roma-Aktivist und wir haben darüber gesprochen, wie anstrengend auch seine Arbeit, sein Engagement, sein Aktivismus sein kann. Also kurz gesagt über Activism Burnout haben wir gesprochen.
Ich habe die Folge natürlich schon gehört. Nee, nicht. Also, und ich fand, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht und es hat mir sehr viel Freude bereitet, euch beiden zuzuhören. Und wir beide sprechen heute mit einer dritten Person auch über Activism Burnout, nämlich mit dem psychologischen Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, Dr. Steffen Landgraf. Steffen ist seit 2019 bei Psychologists for Future aktiv. Er hat die Regionalgruppe in Regensburg mitbegründet und neben seiner Tätigkeit als Psychotherapeut mit eigener Praxis bietet er UmweltaktivistInnen ehrenamtlich psychologische Hilfe an und ist als Mediator und Umweltcoach aktiv. Steffen, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist und wir sprechen über das Thema Activism Burnout. Das ist ja, könnte man jetzt ja sagen, ist eine neue Modekrankheit, würde jetzt der ein oder andere denken. Wann hast du denn das erste Mal davon gehört?
Ja, ich freue mich auch, hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung erstmal noch vorweg. Ich engagiere mich bereits seit gut 15 Jahren politisch und berufspolitisch für mentale Gesundheit, im Bereich mentaler Gesundheit. Zu Anfang bei UNICEF, dann für ein paar psychologische und psychotherapeutische Verbände und mittlerweile eben auch seit über 5 Jahren im Klimaaktivismus. Und da ist mir dieser Begriff geläufig, zumal eben auch als Psychotherapeut.
Jetzt hast du ja schon den Klima, also die Klimabewegung selber angesprochen und auch schon eine Jahreszahl genannt. Aber was würdest du sagen, seit wann tritt dieses Phänomen gehäuft auf?
Naja, also ich würde schon sagen, dass dieses Phänomen, also es gab es wahrscheinlich schon vor meiner Zeit, es hatte vielleicht bloß andere Namen oder es war nicht so deutlich im Fokus. Die Klimakrise ist natürlich eine Krise, die aufgetreten ist, ja ungefähr vor 5 Jahren mit den Aktivistinnen und Aktivisten. Und ich glaube, da hat dieses Phänomen nochmal an Fahrt aufgenommen. Aber dass es das vorher nicht gab, davon gehe ich eigentlich nicht aus.
Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, was denn so Symptome von Activism Burnout sind, beziehungsweise auch die Frage, ist das jetzt einfach sozusagen ein Burnout, der bei AktivistInnen vorkommt, so wie auch in anderen Branchen, oder hat dieser Activism Burnout noch spezielle Eigenschaften, die es jetzt nur da gibt?
Ja, also ganz generell kann man sagen, dass Burnout ja an sich keine offizielle Diagnose ist und von daher habt ihr ja auch schon richtig gesagt, das ist eher so ein Modebegriff, der Activism Burnout. Es gibt allerdings seit letztem Jahr in Deutschland das ICD-11. Das ist unser Manual, mit dem wir psychische Erkrankungen diagnostizieren. Und in dem wird zumindest ein expliziter Bezug zu Burnout als mögliche Störung hergestellt. Ich kann das mal kurz vorlesen. Und zwar ist Burnout da ein Faktor, der die Gesundheit oder die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten beeinflusst. Ja. Das ist genauso wie im ICD-10, der Vorläufer vom ICD-11, geht man davon aus, dass es einen Bezug zum Arbeitsplatz gibt. Und hier ist halt die Krux. Ja. Ist Aktivismus Arbeit oder ist das Freizeit? Aber letztendlich geht es wie bei anderen Störungen eben auch um Symptome. Und die Symptome sind zum Beispiel Gefühl von Energielosigkeit oder Erschöpfung. Also das begegnet mir auch in meiner täglichen Arbeit als Therapeut relativ häufig. Dann die zunehmende mentale Distanz zur Arbeit oder zu dem, wofür man sich eben engagiert. Und eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Also alles wirklich sehr generelle Symptome, die ja nicht unbedingt spezifisch für Aktivismus sind, aber sicherlich große Überlappungen gibt.
Du hast das Thema Arbeit angesprochen und ich würde sagen, Aktivismus ist ja eigentlich meistens keine Arbeit. Also es gibt zwar schon Leute, die vielleicht in NGOs tätig sind und da auch ein Gehalt beziehen. Viele machen das ja, weil sie hinter einer Sache stehen und man könnte jetzt ja auch sagen, dass so Aktivismus ja häufig auch mit Engagement und so einer großen Sinnhaftigkeit einhergeht. Also ich denke bei Burnout eigentlich immer eher an sowas, man arbeitet irgendwo und es ist, keine Ahnung, macht mir keinen Spaß, gibt mir keinen Sinn. Ich bin irgendwo in einer Firma angestellt und alle kotzen mich irgendwie an und ich habe viel zu viel Workload. Beim Aktivismus, das macht man ja meistens sogar freiwillig. Also wie kann da so ein Burnout überhaupt entstehen?
Ja, genau. Aktivistinnen und Aktivisten, die machen das ehrenamtlich, hauptsächlich ehrenamtlich und verdienen daran nichts. Also es gibt sicherlich auch welche, die sind da ja angestellt oder ja versuchen auch irgendwie ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Aber meistens ist die große Motivationsquelle der Sinn, der dahinter steht. Und das ist der große Vorteil bei Aktivismus. Wofür setze ich mich ein? Warum mache ich das? Was treibt mich an? Aber aus psychologischer Sicht und therapeutischer Sicht ist das auch genau der große Nachteil davon, weil ich nicht auf meine Grenzen höre, weil ich nicht auf meinen Körper höre, weil ich denke, ich brauche keine Pause machen, ich kann immer weitermachen, ich muss immer weitermachen, weil zum Beispiel die Klimakrise, die hört ja nicht auf, nur weil ich jetzt Feierabend habe.
Ja, Feierabend ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil gerade das Wort AktivistInnen ja auch schon beschreibt, was es ist, nämlich aktiv sein. Also passiv sein gehört anscheinend nicht dazu oder Pausen machen oder mal nachlassen oder irgendwie Urlaub machen. Du hast es gerade schon gesagt, einerseits ist das ein großer Vorteil, weil man hat so eine Sinnhaftigkeit, man hat irgendwie eine Leidenschaft dafür und man brennt dafür, ja. Und auf der anderen Seite gibt es keine Grenzen, keinen Feierabend, keine 9-to-5-Richtlinien. Vielleicht können wir nochmal auf die Gründe noch näher eingehen. Und ich habe jetzt mal, sage ich mal, also aus Laiensicht, so äußerliche und innerliche Gründe auseinandergeflattert. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist, ja. Aber vielleicht gehen wir mal erstmal auf die äußerlichen. Also ist es heutzutage, in Anführungszeichen, einfacher, in einen Burnout zu geraten, weil einfach die Welt komplexer wird, weil die Gesellschaft polarisierender geworden ist? Also spielt das eine Rolle, dass wir in dieser speziellen Zeit auch sind?
Ja, gute Frage. Innere und äußere Faktoren ist sicherlich eine Unterscheidung, die man treffen kann. Wenn es aber um psychische Störungen oder psychische Erkrankungen sogar geht, dann sprechen wir immer von dem sogenannten biopsychosozialen Modell, also biologische Faktoren, psychologische Faktoren und soziale Faktoren. Und dieses Modell sagt eigentlich nichts weiter aus, als dass es halt biologische, psychologische und soziale Faktoren gibt, die, und jetzt kommt's, das ist halt die Krux an der ganzen Sache, die dazu beitragen können, das Risiko zu erhöhen für eine bestimmte Erkrankung, für eine bestimmte Störung, ja, wie, oder bestimmte Symptomatiken. Und da die Symptomatiken von Burnout ja so unspezifisch sind, sind natürlich auch die Prognose Faktoren, ja, auch sehr unspezifisch. Und da kommen immer diese typischen Faktoren, die jetzt so mit so einer, sag mal, in dieser, was du jetzt gerade beschrieben hast, Frank, in dieser Komplexität oder in der Welt oder so, also je nachdem, in welcher Zeit man gelebt hat, die Welt war schon immer sehr komplex, ja, es kommt immer darauf an, mit welchen Mitteln man denen begegnet ist. Aber was kommt bei diesen Faktoren, die eine Rolle spielen, und danach habt ihr ja auch gefragt, sind eben so Sachen wie Armut, ja, oder niedriges Einkommen oder wenig körperliche Bewegung, ja, Elternhausproblematik, Kriminalität, Einsamkeit, Stress, also diese ganzen Sachen und bei Burnout natürlich nochmal extra hinzu, hohe Arbeitsbelastung, also ganz klar, ja, hoher Arbeitsstress und was wir in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch sehen, sind sogenannte Traumata. Wie beispielsweise, wenn man Zeuge wird von einer Naturkatastrophe. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man Naturkatastrophen miterlebt, dass dann die Rate an Traumatisierung nach oben geht, ja, und die Rate für psychische Erkrankungen zum Beispiel nach oben geht. Deswegen gibt es ja auch einen direkten Zusammenhang zum Beispiel zwischen der Klimakrise und eben der mentalen Gesundheit.
Macht doch total Sinn jetzt auch in Bezug auf andere ich würde mal sagen, emanzipatorische Bewegung, wo Leute aktiv sind, also vor allem, wenn es aus einer betroffenen Perspektive ist. Also Traumata scheint ja wahrscheinlich in vielen Bereichen dann auch ein Grund dafür zu sein, für Erschöpfung, für psychische Belastung einfach.
Ja, und hinzu kommt vielleicht noch ganz aktuell, Frank, weil du es auch gesagt hast und Victoria, du jetzt ganz aktuell natürlich so aktuelle Krisen wie Krieg, Energieproblematik, Energieversorgung, Inflation oder Corona, ja, um mal noch ein paar, also die Leute machen sich einfach Sorgen. Also wir in den psychotherapeutischen Praxen haben zum Beispiel einen erhöhten Ansturm, würde ich schon fast nennen, von Patientinnen und Patienten bei uns erlebt, so zwischen 40% und 60% mehr Nachfragen nach Psychotherapie im Januar 2021. Gibt es auch so Studien, wie gesagt, beziehungsweise Befragungen unter Therapeuten und Therapeutinnen, die das einfach gemeldet haben. Und im Bereich Kinder und Jugendliche ist es sogar mal noch ein bisschen höher, die Zahl.
Ja, krass. Also überrascht natürlich auf der einen Seite auch nicht, weil du, genau wie du es gerade schon gesagt hast, weil wir ganz viele Dinge jetzt erleben mussten, in welcher Form auch immer, mit Krieg, Corona und so. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf ich nochmal hinaus will. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt einmal natürlich aus meinem subjektiven Empfinden, dass die Welt insgesamt natürlich durch Globalisierung, durch Social Media, durch Internet kleiner geworden ist gefühlt. Und wir uns jetzt nicht mehr vergleichen mit dem Nachbarsjungen, sondern uns vergleichen mit irgendwie einem 15-jährigen Chinesen, der irgendwas Tolles kann oder macht, oder mit Greta Thunberg oder wer auch immer. Und das alles viel komplexer und komplizierter und verwobener ist. Also da ist Krieg und wir haben kein Rapsöl. Also, oder es gibt ein Virus und da gibt es kein Toilettenpapier. Also so verschiedene Dinge und ich habe das Gefühl, wir kommen nicht hinterher. Ist das so? Also spielt das eine Rolle mit oder ist das, wo du sagst, naja, es ist in jeder Zeit zwar anders, aber im Grunde sind die Leute einfach überfordert von den Dingen und Ereignissen?
Ja, die Anforderungen sind natürlich schon hoch und die Möglichkeiten, sich zu vergleichen und stimme ich dir zu, die sind flexibler geworden, beziehungsweise auch anspruchsvoller geworden. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich mit jemandem zu vergleichen, mit dem ich überhaupt keinen Kontakt habe in meinem Alltag. Wie gesagt, die Hintergründe für psychische Erkrankungen sind wirklich komplex und niemand kann im Moment vorhersagen, mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit, wirst du daran erkranken oder wirst du daran erkranken. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir rechnen. Aber die sind gerade auch in Bezug auf psychische Erkrankungen natürlich ziemlich hoch, beziehungsweise ja, Risikofaktoren spielen auf alle Fälle eine Rolle.
Ich bin selber auch sehr aktiv im Tierschutzbereich und setze mich für Tierrechte ein. Und ich weiß zum Beispiel auch durch jahrelange Tätigkeit im aktivistischen Bereich, man muss wütend sein. Man muss Emotionen mitbringen, weil sonst macht man es nicht. Also man muss quasi schon auch für eine Sache brennen, passt ja auch zum Burnout, und man muss ja sehr starke Emotionen spüren. Also ich glaube auch in der Klimabewegung ist das ja auch so, da ist ja wahnsinnig viel Wut auch da. Also Wut und aber trotzdem auch Hoffnung natürlich, weil man möchte ja die Welt verändern. Das sind ja sehr viele sehr starke Emotionen. Und ich frage mich, wie kann man denn diese Emotionen zusammenbringen, weil sie ja auch so wichtig sind, ohne dass man ja daran sich verletzt, verbrennt, wie auch immer. Also dass man da am Ende dann auch vielleicht nicht mehr weitermachen kann.
Ja, Emotionen sind Handlungsempfehlungen, so nennen wir das. Ja. Die zeigen uns, was wir vielleicht gerne haben möchten oder was uns eventuell gut tun könnte. Es muss nicht immer so sein, aber es sind auf alle Fälle sehr starke Faktoren, die uns sehr stark lenken können. Zu diesen Emotionen, die mit dem Aktivismus einhergehen, Victoria, da gibt es auch Untersuchungen, die verschiedenen Emotionen sich anschauen. Zum Beispiel, weil du gerade sagst, bei der Klimabewegung gibt es auch verschiedene Emotionen. Viele haben Angst. Angst vor der Zukunft. Ja? Angst davor, nicht mehr das Leben leben zu können, was sie sich vielleicht vorgestellt haben, was die Eltern sich für diese Generation vorgestellt haben, was sie sich für ihre Kinder vorstellen. Und diese Angstreaktion ist erstmal gesund. Und zwar also in der Klimabewegung auf alle Fälle, weil die Klimakatastrophe wirklich eine Bedrohung ist. Also es ist nicht so, dass die sich aktiv Beteiligenden dort im Aktivismus, dass die sich einfach nur irgendwas aus den Fingern saugen, sondern es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, die auch schon seit Jahrzehnten darauf hinweisen. Deswegen sprechen wir da von einer adaptiven Reaktion, erstmal überhaupt eine Angstreaktion. Aber es gibt auch eben Wut, ja, zum Beispiel, oder auch Überraschung oder auch Niedergeschlagenheit oder depressiv werden, ja. Gibt es einfach ganz viele verschiedene Emotionen, die mit allen möglichen Problemen, für die man sich jetzt aktiv auseinandersetzen kann oder mit denen man sich aktiv auseinandersetzen kann im Aktivismus, die dann auftauchen. Und interessanterweise hast du ja gerade gesagt, Wut. Und Wut ist assoziiert, also korrelativ, ja, in den Studien mit Engagement, mit Aktivwerden. Also wer Wut fühlt, der wird mit der größten Wahrscheinlichkeit von allen Gefühlen, die man fühlen kann, aktiv.
Es wundert mich ehrlicherweise nicht, weil man kennt es ja auch, die Leute, die besonders wütend sind, und manchmal braucht es eben auch so eine Wut, um überhaupt was voranzubringen, auch um quasi die Bissigkeit auch mitzubringen und zu sagen, ich ziehe das jetzt auf jeden Fall durch. Und das geht ja auch immer, also teilweise ja auch mit Repressalien einher, ne? Also jetzt mal vielleicht unabhängig auch vom deutschen Diskurs, aber jetzt mal weltweit, was Leute auf sich nehmen quasi, die sagen, ich möchte für eine gerechtere Welt zum Beispiel kämpfen, die teilweise ihr Leben aufs Spiel setzen. Also was ich mich gerade gefragt habe, auch bei diesen Emotionen und auch mit der Angst, ist es auch so, dass vielleicht schon die Emotionen die Leute dahin treibt überhaupt. Also dass es gar nicht so ist, dass man irgendwie rational darüber nachdenkt, ah ja, Klima ist irgendwie schwierig, jetzt müsste ich mal auf die Straße gehen, meine Freunde machen das auch, sondern quasi, dass eigentlich erst die Emotion da ist und dann der Aktivismus, und das aber auch eine Gefahr birgt, dass das auch krank machen kann.
Ja, also so wie ich es verstanden habe, seid ihr oder zumindest du, Victoria, ja auch aktiv im Aktivismus. Und was mir begegnet ist von Aktivistinnen, ist, dass es immer so ein auslösendes Moment irgendwie gab. Also jeden, der irgendwo aktiv ist oder jede, die irgendwo sich mal engagiert hat, wenn man die dann fragt, ja, warum bist du eigentlich jetzt da, wo du bist, dann kommt immer irgendeine Geschichte. Ja, also bei mir war es zum Beispiel die Geburt meiner Tochter, meines zweiten Kindes, 2020, mitten in der Corona-Krise. Ich konnte einfach froh sein, dass ich überhaupt mit dabei sein durfte, überhaupt in dem Krankenhaus sein durfte. Und ich war so, also diese Diskrepanz, die war so groß, weil diese Geburt, und ja, jeder, der schon mal Vater oder Mutter geworden ist, ist einfach ein Riesenboost. Energie, Strahlen, Glück, Freude, alles, ja. Und ich komme dann raus aus diesem Krankenhaus, und draußen im November war das 2020, alles trist, alle Menschen gehen sich aus dem Weg, alle haben Masken auf, alle sind total, der zweite Lockdown, gehen in diesen Lockdown, waren alle niedergeschlagen, und das war eine riesige Diskrepanz. Und ich habe mir so gedacht, naja, also das kann es irgendwie nicht sein, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich dieses Mädchen gesehen in meinen Armen und habe so gedacht, naja, also wenn die mich jetzt mal in 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren fragt, Papa, was hast denn du gegen den Klimawandel getan? Dann hätte ich gerne lieber ein paar Antworten, als dass ich dann meine Tochter irgendwie anschweigen müsste. Und so ein Moment, so ein emotionaler Moment, so ein emotionales Schlüsselerlebnis sehe ich immer wieder bei Klientinnen und Klienten, die auch zu mir kommen. Ich berate ja auch Aktivistinnen und Aktivisten aus psychologischer Sicht. Da sehe ich immer wieder so einen Moment, der dazu geführt hat, dass die Menschen da aktiv werden und sich engagieren.
Ja, ist interessant. Also ich musste gerade über nachdenken, was ihr gesagt habt. Und zum einen dieses mit den Emotionen. Ich glaube, das ist so, dass man Emotionen spürt, wahrscheinlich gerade in so einem Moment. Ich hatte auch natürlich solche Momente oder so einen Schlüsselmoment, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, nee, hier ist gerade eine Kreuzung und ich muss jetzt in diese Richtung gehen und ich kann nicht anders. Warum auch immer das gerade jetzt dieser Moment ist, aber es ist nun mal so. Und das ist dann der Motor, und man hat dann bestimmte Gefühle, auch ne, Angst, Wut, aber auch irgendwie ein Gefühl von, ich muss jetzt irgendwie aktiv mich beteiligen an irgendeinem Prozess. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, durch die Arbeit, die man dann macht, also das Engagement, dass das dann so potenziert wird. Also das heißt, die guten Gefühle werden vielleicht womöglich stärker. Ne? Man hat dann ein Gemeinschaftsgefühl, man geht auf Demos, man findet Gleichgesinnte und man hat das Gefühl, ja, ich mache was, ich bin dabei, ich bin aktiv. Und auf der anderen Seite hat man dann auch den Backlash, Shitstorms, Leute, die, mit denen man diskutiert ellenlang, die es nicht raffen, in Anführungszeichen. Dieses Auf und Ab der Gefühle, das interessiert mich. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, hier, irgendwie, ich habe dieses Brennen gehabt, ich habe diesen Wunsch gehabt, was zu machen, aber jetzt irgendwie, ich kann nicht mehr. Womit kommen die? Was haben die für, in Anführungszeichen, Probleme dann konkret?
Ja, also ganz konkret kann ich sagen, die kommen mit allem Möglichen. Okay. Ja, also ist wirklich so, weil gerade kommen wir mal zum Thema Burnout zum Beispiel nochmal zurück. Ja? Also diese Symptome, ja, schlecht schlafen können, schlechte Konzentration, Niedergeschlagenheit, Gedächtnisprobleme, Versagensängste, Entscheidungsunfähigkeit. Das sind ja alles, also das kann man auf alle möglichen Dinge anwenden. Und deswegen ist auch egal, welcher Aktivismus das ist, welches Ziel das ist. Praktisch diese Grundlage davon. Und es gibt im psychotherapeutischen Bereich keine Standardbehandlung. Ja, es gibt nicht diese Standardbehandlung, sondern das, was man dann macht, ist etwas ja, anpassen auf die Patienten beziehungsweise auf die Lebenssituation. Das sind in weniger belastenden Fällen, also ich hatte auch mal jemanden, der kam, weil er Liebeskummer hatte, ja, weil die Aktivistin nicht mit ihm mehr als Aktivismus zu tun haben wollte.
Okay.
Ja. Ja. Und da war eben so diese Grenze auch erreicht, irgendwann der Überbelastung, weil er die halt immer täglich oder so gesehen hat und das dann auch irgendwie verbunden hat mit dem Aktivismus. Und es war natürlich sehr schade, weil er auf der einen Seite gerne weiter aktiv bleiben wollte, auf der anderen Seite aber auch ziemlich darunter litt. Aber in so, ich sag mal, weniger belastenden Fällen, und man muss da nicht unbedingt krank für werden, ja, das ist auch nochmal die Frage, aber in so weniger belastenden Fällen geht es halt um Stressbewältigung, es geht um Zeitmanagement, es geht um Klärung der eigenen Prioritäten. Also ja, das sind so ganz klassische, ich sag mal, Module, die man in der psychologischen Beratung, in der Psychotherapie eben anwendet, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Ich kann da auch noch ein bisschen spezifischer werden, dann auch für die Behandlungssachen. Was ist das eigentlich? Ja, Stressbewältigung, Zeitmanagement oder so. Aber ich würde es erstmal an der Stelle hier so belassen.
Ja, da können wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer drauf eingehen. Ich glaube, das interessiert auch viele, die zuhören, was man denn da überhaupt auch machen kann, um da auch vielleicht präventiv vorzugehen, um gar nicht erst in so ein Burnout zu kommen. Was ich mich noch gefragt habe, wir hatten ja schon darüber gesprochen, über ehrenamtliche Tätigkeit. Es gibt ja auch viele Vereine, die tätig sind, wo Menschen ehrenamtlich arbeiten, auch auf eine Demo gehen. Dafür wird man ja natürlich nicht bezahlt, trotzdem ist es Lebenszeit. Und es gibt ja Menschen, die sehr viel Lebenszeit eben auch in ihren Aktivismus stecken und ja auch viele wichtige Themen damit vorantreiben. Also viele wichtige Sachen, wenn ich mir das auch aus historischer Sicht anschaue, sind erst durch Aktivismus überhaupt zustande gekommen. Also wenn wir über die 40-Stunden-Woche sprechen wollen oder das Frauenwahlrecht oder was weiß ich, also da könnte man ganz viele Sachen aufzählen, wo Leute quasi sehr stark dafür gekämpft haben, für uns alle am Ende. Was mich aber interessieren würde, könnte es vielleicht helfen, wenn es mehr Unterstützung auch für Aktivismus, für Aktivistinnen, für Ehrenamtliche geben würde? Also, keine Ahnung, eine bessere Steuerersparnis noch oder vielleicht irgendwie auch sowas wie ein Grundeinkommen oder so für Menschen, die sich wirklich einsetzen. Also ist das vielleicht auch so ein Punkt, der noch eine extra Belastung quasi darstellt, dass man neben seinem Fulltime-Job, neben Uni, Schule, was auch immer, da nochmal so ein, eigentlich noch einen Fulltime-Job hat?
Ja, interessant. Ich habe mir auch letztens, war ich auch auf einem Streik gewesen für die Arbeitnehmenden, weil ja auch gerade die Tarifverhandlungen sind ganz aktuell im öffentlichen Dienst. Und das ist schon rudimentär angelegt, ja, also so ein Streikrecht, das gibt es schon. Aber, und das ist eben dieses große Aber, was du auch gesagt hast jetzt, also streiken geht mal, keine Ahnung, ja, vielleicht 5-mal im Jahr oder so, aber jemand, der sich ehrenamtlich für irgendetwas engagiert, Der macht es ja im Grunde wie so eine Art Vollzeit-Hobby nebenbei und muss dann eben noch seinen Unterhalt irgendwie bestreiten. Und was wir da brauchen, ist ein Wertewandel. Wir brauchen einen Wertewandel in der Gesellschaft, und zwar hinsichtlich, was ist uns eigentlich wichtig? Was ist uns Change? Was ist uns Veränderung wert in diesem Sinne? Was sind uns diese Menschen wert, die natürlich an unseren Vorstellungen, wie wir unser Leben gestalten, erstmal rütteln? Ja, und da sprechen wir ja von, gehen wir ja in Widerstand, also gegen Veränderungen gehen wir erstmal automatisch als Menschen in Widerstand, ist auch überhaupt nicht schlimm. Man muss es bloß wissen, dass es so ist. Diese Werte, und daraus würde nämlich diese Unterstützung, von der du jetzt gesprochen hast, kommen. Wenn wir das anerkennen als etwas, was wertvoll ist, was wir schützen wollen, was wir begrüßen in unserer demokratischen Gesellschaft, in unserem demokratischen Diskurs, dann werden wir auch Strukturen schaffen, die Aktivismus unterstützen, die Aktivistinnen und Aktivisten dahingehend unterstützen, ihren Lebensunterhalt zum Beispiel zu bestreiten oder auch für ihre mentale Gesundheit zu sorgen oder weitere Dinge, wo die halt Unterstützung kriegen, weil wir das als Gesellschaft wollen. Ja, es ist unbequem. Ja, es ist natürlich auch nicht billig, ist klar. Aber wenn uns das so viel wert ist als Gesellschaft, dann glaube ich, haben wir auch die Möglichkeit, das einzuführen.
Wir erleben ja leider das Gegenteil, wenn du das jetzt so sagst, ne? Also muss ich an, ich sag mal, die Klimakleber denken, die ja dann körperlich angegriffen werden, und wie viele Diskussionen auch in großen Tageszeitungen darüber geführt werden, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht und was das für Menschen sind und ob man die einsperren sollte. Also das ist ja genau das Gegenteil. Das ist wahrscheinlich dann auch sehr frustrierend.
Also für diejenigen, die betroffen sind, ist es auf alle Fälle sehr frustrierend, zu dieser gesellschaftlichen Debatte würde ich so viel sagen, dass sie zumindest so, wie es jetzt im Moment aussieht, nötig ist. Also wir müssen uns darüber unterhalten, und der große Erfolg dieser Klimabewegung, der Klimaaktivistinnen, liegt ja darin, dass dieses Thema einigermaßen präsent ist. Es ist noch nicht so abgebildet, wie es eigentlich der Wichtigkeit entspräche, aber zumindest ist es mit auf der Tagesordnung als eines der wichtigsten Themen, die im Moment gesellschaftspolitisch diskutiert werden. Und das, glaube ich, ist auch ein kleiner, mittelgroßer Erfolg, muss man auch so sagen.
Du hast gerade einen Satz gesagt, der noch in mir nachhallt und der sehr interessant und wichtig ist, glaube ich, dass Veränderungen immer irgendwie erstmal so ein bisschen ungutes Gefühl bei Leuten verursacht und vielleicht sogar auch eine Abwehr, je nachdem, wie stark und schwach das sein mag. Aber du hast ja auch, glaube ich, 10 Jahre oder so im Ausland gelebt. Gibt es denn eigentlich international Unterschiede? Also ich denke jetzt so an German Angst und jetzt sagen wir mal diese positive oder positivere USA-Mentalität, die einem immer so, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber die so da zumindest so gezeigt wird. Also ist das was speziell Deutsches? Sind wir hier besonders, was Veränderungen angeht, besonders irgendwie ängstlich und abwehrend? Oder kann man sagen, nee, das ist überall gleich auf der Welt?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage.
Also aus deiner anekdotischen Evidenz heraus könntest du sagen, na, USA, gibt es schon irgendwie andere Mechanismen oder so? Oder sagst du, na, im Grunde sind die Menschen relativ ähnlich insgesamt?
Ja, also es gibt sicherlich Unterschiede. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, auch in denen ich gelebt habe. Was ich über Menschen weiß, ja, hat sich schon in 3 verschiedenen Sprachen, ja, also ich gehöre ja zur sprechenden Medizin, abgespielt. Dort ist es zumindest auf der sprachlichen Ebene so, dass man schon an dem, was man hat, wo man sich wohlfühlt, erstmal festhält. Das ist ja dieser Widerstand. Ja? Ich habe mich irgendwo eingerichtet. Und ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich diese Unterschiede zwischen den Ländern vielleicht nicht so groß sind wie die individuellen Unterschiede. Ja? Also es gibt in jedem Land Menschen, die total offen sind, und in jedem Land Menschen, die total konservativ sind. Und aber dieser Mechanismus an sich, also den, der mir jetzt widerfahren ist, ist ja, wenn man irgendwas verändern möchte, gibt es erstmal diesen kleinen Hups, ich muss ja aus meiner Komfortzone raus. Ich muss aus dem raus, was ich lieb gewonnen habe, was mir lieb ist, wo ich weiß, wie es funktioniert, wo ich weiß, was ich tun muss, wo ich weiß, wo der Weg erstmal lang geht. Aber ob dieser Weg dann langfristig auch sinnvoll ist oder auch vielleicht zu anderen Problemen führt oder so, das spielt in dem Moment, wo diese Herausforderung kommt, wo dieser Stupsen, dieser Anstoß zur Veränderung kommt, spielt erstmal keine Rolle, sondern eher dieses, ups, das ist ja unangenehm, das ist ja was Neues.
Wir hatten ja über die Behandlungsmöglichkeiten und auch Prävention gesprochen und jetzt würde mich doch auch mal interessieren, wie du das zum einen selbst in der Praxis machst, also wenn AktivistInnen zu dir kommen und sagen, oh, irgendwie, ich kann nicht mehr, beziehungsweise, ja, was man vielleicht auch präventiv machen kann. Du kannst gerne ausholen.
Ja, ich versuch's mal, ja. Also, genau, ich habe ja schon gesagt, es gibt nicht die Standard Therapie oder die Standard Vorgehensweise, sondern es ist immer ein individuelles Vorgehen. Und ich habe mal ja insgesamt fünf Dinge ja rausgesucht, die zumindest immer wieder mit Burnout auch in Kontakt kommen. Und das Erste, das ist ziemlich generell, es gilt auch für ja, so Dinge wie Wohlbefinden oder Zufriedenheit, aber eben auch Schutz, präventiver Schutz, das sind die sozialen Beziehungen. Also es gibt keinen anderen Faktor, der Sie und euch mehr schützt, davor krank zu werden, als die sozialen Beziehungen. Das ist wie so ein Netz, wie so ein Netzwerk. Und das, ja, gebe ich auch den meinen Klientinnen und Klienten immer wieder mit. Wir versuchen, in dieses Feld zu gehen. Wir versuchen, zu schauen, herauszufinden, wie kann man so Netzwerke gestalten? Wie kann man sich da ein Netzwerk schaffen, was einen auch abfedert? Und man hat sich zum Beispiel auch Menschen angeschaut über die Lebensspanne hinweg, immer wieder befragt, wie geht es ihnen, wie fühlen sie sich, wie ist ihr Wohlbefinden. Und dabei hat man eben festgestellt, diejenigen, die halt sichere Beziehungen, tiefe Beziehungen, echte Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch zu anderen Lebewesen, ja, es müssen nicht nur Menschen sein, die sind dort am stabilsten gewesen, gerade was das ja, psychische Wohlbefinden, was die psychische Gesundheit anbelangt. Das Zweite sind die sogenannten Stressbewältigungsstrategien. Und das ist so ein Haufen von Strategien, die ganz unterschiedlich sein können. Aber worum geht es da? Da steht es der Fokus, also für mich steht der Fokus da drin, Neues auszuprobieren. Wenn Aktivistinnen zu mir kommen und sagen, sie haben Probleme damit, mit dem Aktivismus und ich darf die beraten, dann geht es meist darum, naja, die haben halt im Moment oder bis hierhin, bis sie zu mir gekommen sind, ihre Probleme im Alltag auf eine bestimmte Art und Weise gelöst, ihren Stress irgendwie versucht zu lösen. Und das hat sie aber zu mir gebracht. Ja? Also das hat sie praktisch dann zu einem Therapeuten gebracht, das muss man so festhalten. Und deswegen geht es bei diesen Strategien nicht darum, dass die nächste Strategie die optimale Strategie ist, kann man manchmal bei sogenannten Instagram-Therapeuten oder so nachhören. Ja, ich habe jetzt die Strategie und das ist die beste und probiert es mal aus. Das müsst ihr unbedingt machen. Das hilft euch auf alle Fälle. Sondern es geht darum, die alte Strategie runterzufahren und eine neue Strategie, also der Wechsel der Strategien. Das ist das Sinnvolle. Und das es kann nämlich sein, dass selbst wenn das mir jetzt hilft, diese neue Strategie, dass die in 1, 2, 3 Jahren nicht mehr hilfreich ist. Und dann, woran muss ich mich erinnern? Ich muss mich nicht daran erinnern, welche neue Strategie ich gewählt habe, sondern ich muss mich daran erinnern, dass ich die Strategie verändert habe und dass ich das auch kann. Beispiel für eine Stressbewältigungsstrategie ist einfach kalt duschen, ja, sich irgendwie ablenken, ich habe zu viel Stress, ich gehe erstmal kalt duschen. Ja, aber in 5 Jahren kann sein, dass kalt duschen mir nicht mehr hilft, muss ich warm duschen. Ja? Ganz einfach, ja. Ganz wirklich, wirklich so simpel ist es manchmal. Ja? So, und der schwierigste Teil ist Punkt 3, Das sind diese individuellen Erwartungen. Das entpuppt sich meist als sehr, sehr hartnäckig, weil soziale Beziehungen, da kann ich noch was machen, ja, da kann ich auf die Leute zugehen. Bei Stressbewältigungsstrategien geht das auch, aber was sind eigentlich meine Erwartungen? Zum Beispiel, wenn ich Aktivistin oder Aktivist bin, wenn ich dann aktiv werden will, was sind meine Erwartungen an diesen Aktivismus? Was sind meine Erwartungen an die Ziele? Was habe ich für Ziele? Wo will ich hin? Wie soll die Gesellschaft aussehen? Und da stößt man sehr schnell an seine Grenzen, weil man irgendein Bild im Kopf hat, wie das auszusehen hat, wie der optimale politische Diskurs in Deutschland, haben wir heute auch schon gesprochen drüber, wie der auszusehen hat. Und diese Einstellung zu verändern, ist einfach eine große Herausforderung und es bedarf einer immer wiederkehrenden Rückmeldungsschleife. Zu Fragen wie, sind diese Einstellungen sinnvoll? Bringen mich diese Einstellungen weiter? Tut mir das gut? Was tut mir gut? Womit gebe ich mich zufrieden? Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, ja, der erkannte im Laufe der Auseinandersetzung, dass er sich selbst nur dann erlaubte, zufrieden und ruhig zu sein, wenn er immer zu 100% für die Klimabewegung einsatzbereit war. Also der hatte im Kopf, ich muss für die Klimabewegung immer, egal wann, Tag, Nacht, Wochentag, Wochenende, was auch immer, Monat, Jahr, ja, muss ich zu 100%, das ist ja auch immer so eine Red Flag für Psychologen, 100%, einsatzbereit sein. So. Und ich habe den dann mal diesen Satz aufschreiben lassen. Ich muss zu 100% einsetzbar sein. Und als er diesen Satz einfach nur vor sich sah, ja, da hat er bemerkt, wie absurd das eigentlich ist. Also wie absurd diese Annahme ist, ich darf nur zufrieden und entspannt sein, wenn ich 100% dafür da bin. Es geht nicht, also ganz klar, geht nicht, hat er auch gleich erkannt, emotional davon sich zu distanzieren, war nochmal eine Herausforderung. Aber wir konnten eben anfangen, gesündere Einstellungen, gesündere Erwartungen, individuelle Erwartungen einfach mal anzugehen. Und du hast ja gesagt, soll ausholen, deswegen habe ich noch zwei.
Jetzt, wir sind gespannt, freuen uns.
Ja, und die sind aber eher auf Burnout ausgelegt, das eine. Und der vierte Punkt ist sozusagen, ich muss, wenn es mir zu viel wird, ich muss die Arbeitssituation verändern. Und ich muss meine Situation verändern. Es hilft alles nichts. Vielleicht lässt sich in dem Job oder in dem Aktivismus-Teil, wo ich jetzt halt gerade da bin, noch irgendwas verändern, wie zum Beispiel mit dem Aktivisten, der verliebt war in seine Mitaktivistin, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Vielleicht lässt sich in dieser Situation noch was verändern und so gestalten, wie es halt für mich noch einigermaßen passt. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, und wenn ich im Team nicht ankomme, wenn ich meine Vorstellungen nicht umsetzen kann, dann kann es sogar so weit sein, dass ich mich eben anderweitig orientieren muss, weil ich einfach merke, es bringt mir nichts, es bringt mich auch selber nicht weiter. Und da wären wir auch noch beim fünften Punkt und der ist auch relativ spezifisch, haben wir auch vorhin schon mal drüber kurz angedeutet und das ist das Pauseneinplanen. Alle Aktivistinnen und Aktivisten hängen an diese Sache, für die sie einstehen. Und das ist gut so. Aber es kann eben nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sein. Ich muss Pausen machen. Ich muss für mich selber sozusagen sorgen. Weil wenn es mir selber nicht gut geht, dann kann ich auch nicht im Aktivismus aktiv sein.
Oh, schön. Ja, gute Liste.
Vor allen Dingen, wir haben ja im Vorfeld auch schon genau auch darüber gesprochen mit diesem 24 Stunden am Tag 100%. Also dass das ja auch ein ganz großer Faktor eben ist, dass so viele Leute ihr Leben quasi danach ausrichten und quasi sich der Sache verschreiben und da einfach irgendwann das nicht mehr ableisten können. Ich glaube, das kann einfach niemand ableisten.
Ja, aber interessant, ne? Also ich habe das gemerkt, als du das erzählt hast mit dem einen Patienten, das klingt immer so, ja, ich bin zu 100% voll drin und so, das klingt eher positiv und man denkt so, wow, du bist dabei, cool, aber wenn man das dann aufschreibt, ich kann nur glücklich sein, wenn ich 100%, dann denkt man so, was, what? Was ist denn das jetzt? Das kann doch nicht sein. Und es ist aber auch interessant, natürlich ist bei vielen auch so, dass man natürlich auch identitätsmäßig da sehr von betroffen ist. Das heißt, was bin ich denn, wenn ich jetzt nicht mehr der Aktivist bin? Und wie denken die anderen von mir, wenn ich jetzt nicht mehr 100% gebe, sondern nur 30? Und den Rest genieße ich mein Leben. Also wow, das ist dann schwierig. Also nicht nur, dass man was ändern muss, man muss ja auch dann mit den Veränderungen auch noch lernen, umzugehen und zu leben und das beizubehalten. Und nicht sagen, ah, nee, weißt du was, also doch wieder 100%, weil das war irgendwie, da haben die Leute zu mir aufgeschaut und es war irgendwie, ich war dabei und es war wie anstrengend, aber es war trotzdem für mich sozusagen gesünder. Also ich glaube, dann geht es ja noch weiter. Ist ja nicht so einfach so, dass man kalt duscht und danach, ja, cool. Sondern man muss ja dann auch von seiner Identität her irgendwie andere Felder vielleicht finden, wo man sagt, okay, ich bin nicht nur das eine.
Ja, auch was denke ich über mich selber. Nicht bloß, was denken die anderen über mich, was denke ich über mich selber, wenn ich nicht mehr derjenige oder diejenige bin, die 100% einsatzfähig ist. Ja.
Ja, und das ist ein langwieriger Prozess, aber das, wie du auch schon gesagt hast, ist natürlich eine individuelle Geschichte. Das hängt dann aus vielen anderen Dingen zusammen mit Prägungen und was weiß ich alles. Aber ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selber nochmal hinterfragt, wenn es einem nicht gut geht und schaut, wie man das verändern kann. Und dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal, dass du da warst.
Gerne.
Ja, vielen Dank. Es war wirklich sehr aufschlussreich und super spannend, weil ich glaube, das Thema wird noch viel zu wenig diskutiert und behandelt. Und gerade in der heutigen Zeit super wichtig, eben auch zu wissen, wenn es mir zu viel wird, ich muss nicht 100% immer geben. Ich darf auch mal mir eine Pause gönnen. Ich darf auch mal in Urlaub fahren. Und ich im Zweifel darf ich auch mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Ja, und vor allem noch als Nachsatz, dass es keine Niederlage ist, ne? Dass es irgendwie kein Misserfolg ist, wenn man sich eingesteht, weißt du was, ich glaube, ich habe Probleme, ich glaube, mir geht's nicht gut. Ja, da sind wir wieder bei dem Selbstbild. Und ich glaube, da ist es wichtig, für sich selbst zu sorgen. Und dafür bist du da, dafür sind andere da und dafür auch danke nochmal.
Ihr seid dafür auch da. Ja.
Und bevor wir den Podcast beenden, vielleicht noch ein kleiner Service-Hinweis. Du hast nämlich auch ein Buch geschrieben, Die Glücksbibel, Aufbruch in eine glücklichere Zukunft. Widmet oder ist ja eher wahrscheinlich an alle Menschen gerichtet, nicht nur an AktivistInnen. Da geht es ja auch darum, wie man in Krisenzeiten quasi, wie man besser durch Krisenzeiten kommt. Und ich kann mir vorstellen, da kann man auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, wenn man merkt, oh, das ist mir hier alles ein bisschen zu bunt.
Ja, vielen Dank, auf alle Fälle. Ich beschreibe dort 18 sogenannte Glückshelfer und die sollen dabei helfen, dass man so denkt und handelt wie glückliche Menschen, glückliche und zufriedene Menschen. Und ja, habe schon einiges an Feedback bekommen, dass es auch ja, zur mentalen Gesundheit einfach dazugehört. Ist nicht spezifisch für Aktivismus, sondern eher für ja, die Allgemeinbevölkerung. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht, hier mit dabei zu sein. Auch vielen Dank nochmal. Auch diese Fragen regen ja auch immer an, sich noch mehr Gedanken zu machen, als im Alltag ja sowieso auch schon damit in diese Arbeit fließt. Ich denke, ihr macht ganz, ganz wichtige Arbeit. Deswegen freue ich mich auch, Teil davon sein zu dürfen heute. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal.
Alles klar. Dann
danke dir.
Ja, und zum Schluss nochmal der Hinweis. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch die kommenden oder auch ältere Folgen anhört. Und empfehlt uns doch gerne weiter an FreundInnen und Freunden und KollegInnen und so weiter. Dann danke an Jonas Zellner von Redbox Studio fürs Audio-Editing. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.
Tschüssli.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bartalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.